Es ist nirgends so leise, dass ich Podcast, dass wir beide gleichzeitig Podcast aufnehmen können. Wir hören uns die ganze Zeit gegenseitig. Egal wo. Und jetzt bin ich auf der Straße, wurde ich nach außen verbannt. Aber lass es gar nicht so inhaltlich ansprechen, aber ich kann aber sagen, dass ich wirklich, wirklich, ich habe mal, wirklich, das ist das erste Rennen im ganzen Jahr, wo ich richtig Bock drauf habe. Ich freue mich richtig auf Samstag. Ich habe richtig Bock, das zu verfolgen. Da rührt sich endlich mal wieder was bei mir. Wenn ich die ganzen Stories und alles sehe, denke ich mir so, ah, wirklich, hier rührt sich mal, da tut sich mal wieder was bei mir. Mit Bocky ist ja wirklich, wir haben so viel über Hawaii jetzt gesprochen, wer könnte es wie machen und blablabla und was und wie und wer auch immer und wie die Radposition von Gustav Iden ist und ob er das durchhält oder nicht und keine Ahnung, wir talken die ganze Zeit über das Rennen und das finde ich mal endlich mal wieder geil, weil, sorry, also das in Las Vegas, ne, da rührt sich bei mir mehr, wenn hier jemand an der Straße mir vorbeiläuft. Das war ja ein Trauerspiel. Das war ja, das ist Anti-Werbung für unseren Sport. Das ist nix. So, also komm, reden wir gleich drüber. Nilsi, schieß uns mal hier los. Ich sage uns, wer uns präsentiert. Hab noch ein paar Ergebnisse dabei und dann geht's, glaube ich, in eine pickepackevolle Folge, weil die Themen gehen uns heute, glaube ich, nicht aus. Let's go.
Summ Summ Buddy Talk ist wieder da in voller Mannschaftsstärke. Simon, Mika und ich, denn das Wochenende und auch die Woche davor hatte einiges zu bieten. Ich fasse mal zusammen: PTO T100 Las Vegas. Eine ja, keine Erfolgsgeschichte aus unserer Perspektive. Mika erzählt gleich noch ein bisschen was dazu. Dann Simon war in Girona und er war nicht ohne Grund in Girona, weil neben dem ganzen Epic Shit war das Epic Shit, das Grail am Wochenende am Start. Und Simon hatte sogar einen Neoprenanzug an. Da habe ich auch ganz viele Fragen dazu. Oder keinen Neoprenanzug? Okay, dann standest du nur neben Leuten mit Neoprenanzug. Also Simon war sehr nah an einer Startlinie, aber ist dann erst aufs Rad gestiegen. Und natürlich auch noch das kommende Wochenende, Ironman Hawaii. Und da tut sich einiges, auf jeden Fall in der Vorwettkampfspannung, weil vieles hatte man vielleicht die letzten Tage vermisst. Aber jetzt kommt das Rennen des Jahres und ich glaube, wir können schon ein bisschen sagen, dass wir nervös sind und alle nicht wissen, was uns am kommenden Wochenende erwartet. Simon, sag noch schnell, wer uns heute präsentiert und dann gehen wir direkt in die Podcast-Folge.
Und präsentiert werden wir heute von Whoop, Whoop, unserem kleinen Begleiterchen am Handgelenk, das so ein bisschen aufpasst, wie Mutti früher auf mich, dass ich auch wirklich jeden Tag eine Mütze anziehe, um nicht krank zu werden. Und da passt Whoop auf uns auf, damit wir es nicht zu bunt treiben und im richtigen Moment mal die Beine hochlegen und nicht nochmal unnötig 5 Stunden Radfahren gehen. Nee, du hast mir gerade eben was Neues bei Whoop erzählt, gezeigt. Und zwar, es gibt eine wöchentliche Leistungsbewertung, dass du die ganze Woche so rundum zusammenfasst. Was steht da diese Woche bei dir, Nils?
Ja, das Ganze nennt sich auch WLB für wöchentliche Leistungsbewertung und man kriegt das sogar automatisch am Anfang der Woche immer zugeschickt und das ist quasi wie so ein Recap von den letzten 7 Tagen. Also man kann sich in der App sogar auch Recap von allen möglichen Zeiträumen anzeigen lassen, von 30 Tagen bis über einem Jahr. Aber ich finde eigentlich immer ganz interessant, was so in der letzten Woche passiert ist. Und das ist eigentlich super gut aufbereitet. Also lässt sich so in 2, 3 Minuten konsumieren und man sieht so, wie sich so der Belastungsscore und auch der Erholungsscore über die Tage verteilt hat. Also auch ganz gut aufbereitet in so einer Matrixform, also dass man sowohl sieht, wo man sich in roten Bereichen aufgefunden hat, wo man sich in grünen Bereichen bewegt hat. Dann dazu immer natürlich noch die Tagesbelastung. Und wie gesagt, man kann sich ja bei Whoop wirklich viel durchklicken. Aber wenn man einfach mal so kurz aufbereitet sehen will, weil ich meine, 7 Tage hat man ja auch nicht alles so im Hinterkopf, dann soll man sich das auf jeden Fall mal anschauen und sieht dann auch in dem Ganzen natürlich auch, wie sich zum Beispiel der Belastungsscore über die letzten Wochen auch verhalten hat. Also habe ich mehr trainiert, habe ich
Ey,
weniger
bei mir ist,
trainiert?
also ich scrolle hier gerade wirklich das erste Mal durch und das ist richtig geil. Vor allem, man sieht auch den Belastungsscore der verschiedenen Sportarten. Also Laufen, Radfahren, Gewichtheben, Spazieren, alles mit dabei, also von allen Aktivitäten. Nils, wie hoch ist deine durchschnittliche Tagesbelastung?
Spazieren gehen, ist das Sport? Das wird bei mir nicht.
Na, mach deine,
Nein,
mach
okay.
deine durchschnittliche
Ja, ich
Tagesbelastung
wollte gerade
bitte.
sagen, ich muss jetzt hier Zeit gewinnen, weil meine gesamte Aktivitätsdauer in der letzten Woche war 3 Stunden 11. Und das ist natürlich ein Reminder an mich selber, dass das auf jeden Fall schon mal mehr gewesen ist. Und auch meine, aber ich meine, was ich aus den 3 Stunden 11 gemacht habe, das ist natürlich sehr viel, weil meine Score-Werte waren relativ hoch. Also durchschnittlich, wenn ich laufen gehe, und das ist ja meist nur 30 bis 40 Minuten, dann habe ich Score-Werte von 16. Dementsprechend ist das schon...
Sprich nicht für deine Form.
Ja, oder man kann von dem klassischen HIIT-Training sprechen. Also aus möglichst wenig Zeit möglichst viel rauszuholen. Und genau das.
Also ich habe eine durchschnittliche Tagesbelastung von 17,2 auf 12 Aktivitäten und eine Aktivitätsdauer von 15 Stunden. Aber Wub schimpft, ich habe zu wenig geschlafen. Und da muss ich Wub recht geben. Das Grail-Wochenende hinterlässt Spuren, da geht es immer früh los. Aber das ist wirklich geil. Also danke, Nils, dass du mir das gezeigt hast, weil da werde ich Woche für Woche mal ein bisschen reingucken. Und wenn du auch da reingucken willst und dich so ein bisschen in der Welt von Wub umgucken willst, und ich kann das wirklich empfehlen, das macht wirklich Spaß. Und es ist wirklich ein gutes Tool, um das bewusst in seinen Trainingsalltag so mit einzubauen, um so ein bisschen auf sich aufzupassen. Dann gehst du auf wub.com, checkst es alles mal aus und dann kannst du mit join.wub.com/bodytalk einen ganzen Monat auf unseren Nacken, den kannst du dir gönnen. Und dann viel Spaß mit Wub. Wir gehen jetzt ganz kurz in den Ergebnisblock, weil es wurde tatsächlich hier und da ein bisschen geraced am Wochenende. Und wir fangen an mit dem World Triathlon WM Finale. Das hat gewonnen Hayden Wild vor Leo Beger und Alex Yee. The Germans, Tim Hellwig auf Platz 23 und Erik Diener auf Platz 39. Das Frauenrennen hat gewonnen Cassandra Bourgeau vor Beth Potter und Emma Lombardi. The Germans, Lisa Tertsch auf Platz 7, Tanja Neubert auf Platz 13, Selina Klampt 26, Lena Meisner 27, Marlene Gomez-Göckel 29 und Annika Koch 31. Challenge Peguera Mallorca hat gewonnen. Alanis Siffert vor Anne Reischmann und Lisa Norden. Das Männerrennen hat gewonnen. Tom Hook vor Jack Hutchins und Ognjen Stojanovic. Dann T100 Lake Las Vegas. Taylor Nipp vor Julie Deron und Flora Duffy. Laura Philipp wird siebte, Anne Haug zwölfte. Jelle Gehns gewinnt das Männerrennen vor Martin van Riel und Justus Nieschlag. Nico Mann wird Achter, Fred Funk Zehnter und Maximilian Sperl kommt leider nicht ins Ziel. Das war's mit den Ergebnissen. Wollen wir gleich mal in Las Vegas bleiben, um das direkt anzuschließen?
Also Lake Las Vegas.
Ja.
Wo wir schon direkt beim Thema
sind. Ist ja auch was, wo ich mir auch mal denke, so, dann gibt es hier die ganze Zeit, alles wird hier auf Casino und whatever gemacht und nur noch Casino-Reels und Casino-Bilder und whatever, und dann ist das hier am Arsch der Welt in irgendeiner Ferienanlage.
Das ist ein Golfplatz.
Was ist das denn?
Ja, wirklich, ey. Also es ist schon, du fährst die ganze Zeit durch die Wüste und dann ist ja Las Vegas schon komisch. Dann kommt auf jeden Fall auf einmal so eine Monstermetropole im Nichts. Aber was da noch weniger reinpasst, ist so ein riesen Golfresort. Überall alles grün, überall Wasser auf einmal. Du siehst für 4 Stunden lang kein Wasser irgendwo und dann auf einmal so ein komischer See. Überall wird gesprenkelt und sowas. Ja, also war schon spezielle Location, sag ich mal. Ja, so ein richtiges Urlaubsresort. Da hat es auch überall so irgendwie nach Urlaub gerochen, also so künstlich, nach so einer künstlichen Ferienanlage irgendwie gerochen. So Club.
So Hotelbuffet mit Schokobrunnen?
Ja, oder? Ja, so in die Richtung. So richtig Club-Urlaub halt. Und ich habe mich auch mit Daniel so gefragt, wer fährt dahin zum Urlaub? Also wer ist da quasi die Zielgruppe für? Weil ich meine, man wird jetzt ja nicht aus Deutschland nach Las Vegas fliegen, um dann in so ein komisches Resort zu gehen.
Also O-Ton aus dem Livestream, Till Schenk hat das recherchiert.
Ja.
Golfmitgliedschaft, 100.000 Aufnahme und irgendwie 20.000 Jahresbeitrag.
Ja, stabil. Also aber dann, so sahen also die Leute auch aus, die da Golf gespielt haben.
Ja, dann ist es wahrscheinlich eher so ein Community-Ding, ne?
Ja.
Ich gehöre jetzt auch dazu.
Ja. Ja, und vielleicht halt so Leute, die irgendwie in Las Vegas wohnen oder halt arbeiten und halt richtig viel Kohle haben, dass die dann da vielleicht mal so am Wochenende hinfahren. Aber ja, komisch, aber gut. Man hat schon ein paar Golfer da gesehen, aber ja, spezielle Anlage, sage ich mal, insgesamt.
Also ich will ja gar nicht immer den Miesepeter spielen und die ganze Zeit immer irgendwie dann sagen, wie kacke ich das manchmal finde bei der PTO und dass es doch alles irgendwie nicht cool ist. Aber mir bleibt ja jetzt hier auch wieder nichts anderes übrig. Ich habe ja nur vom Frauenrennen die letzte Viertelstunde gesehen, weil wir es auch nicht eher geschafft haben hier, weil nur ein bisschen Programm war am Nachmittag. Aber das ist ja Anti-Werbung für uns im Sport. Das wäre ja besser, wenn es nicht gezeigt wird. Das ist doch nichts. Also das ist doch einfach nichts. Du hast ein Ziel, einen Lauf, wie zu Corona-Zeiten. Mhm. Da rührt sich so gar nichts bei mir. So nada.
Aber halt, also für mich mit Ansage so, also spätestens als ich das gesehen habe, meine ich auch so, yo.
Klar war das voraussehbar.
Ja, also ich sag mal, sind wir ja mal ehrlich, bei vielen Events in Amerika ist das ja schon immer so gewesen. Ne? Also wenn du irgendwie 73 Augusta oder sowas mitgemacht hast, ich meine, Mika, du warst ja letztes Jahr auch da, schlussendlich die Leute, die dann vor Ort sind halt die Leute, die die Age-Grouper dann begleiten. Ne? Und wenn die halt nicht an einem Wochenende teilnehmen oder nicht in der Anzahl wie vielleicht bei einem Ironman-Rennen, wo dann 2.000 Leute teilnehmen und dann vielleicht nochmal 4.000 Leute draufkommen, wenn die 4.000 nicht da sind, dann ist es halt so, wie es halt jetzt auch ist. Ne? Also ich meine, das Ding ist es ja eher, wie kriegt man das hin, das zukünftig besser zu machen, weil organisatorisch mit allen drum und dran, auch so von der Übertragung, man kann ja nicht meckern. Weißt du, das ist ja alles, was man als Athlet oder als auch Fernsehzuschauer haben will. Man schafft es halt nur nicht, quasi die Atmosphäre vor Ort über den Fernseher nach Hause zu bringen oder überhaupt erstmal eine Atmosphäre auch vor Ort herzustellen. Weil ich meine, wie krass wäre denn sowas, wenn es in einem Rahmen von Hamburg, Rot stattfinden würde. Also es gibt ja noch zwei, drei positive Beispiele. Das alte London-Rennen, also jetzt nicht vielleicht das die Industriegebiet vor London, sondern wirklich der alte, London ist Hyde Park, oder?
Ja, Hyde Park.
Hyde Park, das alte Rennen im Hyde Park, wo halt auch irgendwie 10.000 Leute mitgemacht haben.
Mhm. Ja.
Aber sowas brauchen wir doch, um Leute für diesen Sport zu begeistern. Wir brauchen doch Atmosphäre, wir brauchen Emotionen, wir brauchen Energie. Das braucht doch ein Sport, um die Leute mitzureißen, um die Leute zu begeistern, um auch dann am Ende des Tages auch eine Industrie dafür zu begeistern. Das brauchen wir doch. Ich meine, da hat ja jeder Kreisliga-Kick hat ja 8-mal mehr Energie und Emotionen als das da. Und also wie können wir es schaffen oder wie kann die PTO das schaffen, die Rennen attraktiv zu machen? Also was kann da ein Schritt sein? Weil es kann ja jetzt nicht nur an Amerika liegen.
In Asien ist ja auch nicht viel besser gelaufen. Also ich glaube, das sind halt wahrscheinlich Locations, die dafür gemachter sind oder die gibt es einfach. Ich meine, du erwartest ja auch nicht, wenn du nach Port Elizabeth kommst, dass da irgendwie ein krasses Rennen ist. Oder hier so auf Kurzdistanz bezogen, du erwartest ja nicht, dass ein Tijavarus, also weißt du, ein Ort, den du nicht aussprechen kannst, und schon gar nicht weißt, wo der liegt, was ja auch irgendwie 2 Stunden vor Budapest liegt. Du erwartest ja nicht, dass du da hinkommst und da auf einmal zu viele Menschen sind, ne? Aber es hat sich dann ja da irgendwie so dahin entwickelt. Ich meine, klar ist natürlich so dieses Traditionsding, also irgendwo muss man ja anfangen. Andererseits, ich glaube, man ist gut dran, wenn man zukünftig einfach auf also ich meine, man hat ja die Kooperation mit World Triathlon, dass man zukünftig einfach vielleicht auf coole Locations halt mit aufspringt und lass es doch mal Samstag vor Rot sein oder lass es doch mal weiß ich nicht, an irgendeinem Tag in Hamburg sein oder lass es doch, weiß ich nicht, was ist da noch viel krass in dem Rahmen von so einem World Triathlon Finale sein, wie jetzt irgendwie gerade in Spanien. Weißt du, da kommen ja auch nochmal irgendwie 10.000 Age-Grupper in allen möglichen Altersklassen, die dann in dem Rahmen auch Rennen bestreiten. Mhm. Weil, also ich meine, das Ding ist es ja, also die Strecken und so, die werden ja eben, die passen sich ja immer mehr an. Weißt du, wir sprechen ja jetzt auch von 6 Laufrunden und ich weiß nicht, wie viele Radrunden waren es jetzt auch? 6, glaube ich, oder? 5, 6?
5, meine ich, ja.
Weißt du, es ist ja jetzt kein großer Unterschied mehr. Also die typische World Triathlon-Runde ist ja meist so 2,5 Kilometer, 4-mal. Also das kriegen wir noch angepasst. Und vielleicht ist das sogar etwas, um das Ganze charmanter hinzubekommen, weil ich kann mich da ja nur wiederholen. Ich glaube, aus Athletenperspektive machen die halt alles, was man als Athlet gerne hat. Ich finde jetzt auch zum Beispiel dieses mit dieser 1 Minute Penalty, finde ich eigentlich wirklich eine ganz coole Regelung. Und ich finde, das sind halt auch, und da merkst du halt auch, die beschäftigen sich mit den Athleten, dass die etwas umsetzen, um das Rennen erstmal besser zu machen. Und ich meine, klar, die ganze Diskussion, ist 20 die richtige Starterzahl oder muss man da vielleicht nochmal 5 bis 10 draufpacken? Klar, kann man ja über alles reden, aber ich glaube, das Hauptproblem ist halt das, was du angesprochen hast, Simon. Und ich weiß nicht, ob die PTO gerade das halt selber so auf die Beine bekommt, weil ich weiß nicht, ob halt wie auch, ich meine, am Anfang des Jahres hat die PTO ja gesagt, sie wollen die großen Städte. Und ich meine, jetzt hat man es ja irgendwie probiert, aber Las Vegas, London, ja gute, also ist dann vielleicht auch also, ein bisschen neben der Stadt.
Es hilft mir nichts, in die große Stadt zu gehen, wenn ich dann aber 40 Kilometer irgendwo außerhalb in der Prärie durch die Gegend fahre. Mhm. Das hat ja nichts mit der Stadt zu tun.
Ja, ich glaube, das und ich meine, mir ging es ja genauso. Eher als ich das PTO, als ich den Schedule gesehen habe und gesehen habe, da ist Las Vegas drauf, ich fand, das war das Rennen, was sich erstmal am geilsten angehört hat. Mhm. Irgendwie allein wegen dem Namen, oder nicht? Ja. Ich habe gedacht, so Las Vegas, da muss ich hin. So. Ja. Und ich meine, ich bin mir jetzt immer noch nicht hundertprozentig sicher, aber der See ist ja auf jeden Fall auch Teil von der 73 WM vor 10 Jahren gewesen. Also es hat ja schon mal da auch Rennen stattgefunden. Also es gibt da ja irgendwie Triathlon-Community-Vergangenheit. Hm. Vielleicht ist halt auch Geld ein ausschlaggebender Punkt. Weiß man ja auch nicht. Geld scheint ja da zu sein. Also da, bei den Golfer-Boys.
Lass uns mal vorwärts kommen.
Lass mal inhaltlich. Also ich fand das Rennen eigentlich ziemlich geil. Also A fand ich...
Können wir auch machen.
Ey, wenn man ein Rennen, glaube ich, interessant, weil also häufig sagt man ja, okay, hier ist nicht hügelig und bla bla bla, aber ich fand, das Rennen hatte gerade in die Richtung irgendwie, das war ein brutal fordernder Kurs. Ich glaube, ich habe noch nie so einen brutalen Laufkurs im Fernsehen gesehen, der so krass rübergekommen ist, weil du bist ja, die sind ja entweder irgendwie 15% hochgelaufen, dann über so eine Wiese wieder runter und ich habe auch mit Nico gesprochen, der hat gesagt, es sind dann irgendwie 50 Meter, die flach waren. Und es sah so krass aus, also auch teilweise, wie die dann da vorne mit 3,10, 3,15 rumgepaced sind. Ey, das sah schon richtig krass aus. Und ich glaube, die Leistungen, die waren halt wirklich brutalst. Und ich meine, das ist halt jetzt, ich bin auch wirklich gespannt, was jetzt nächstes Jahr dann kommt. Und ich glaube, der Vincent Louis hat ja schon mal so halb angedeutet jetzt am Wochenende, dass der das nächste Jahr...
Nicht halb angedeutet, der hat sein letztes kurzes ins Rennen gemacht und geht jetzt nur noch auf Langlauf, längere Distanzen.
Ja, das ist schon fix. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass vielleicht noch mal 1, 2 noch dazukommen. Ich meine, klar, es fallen natürlich auch viele weg. Mal gucken, ob Brownlee nächstes Jahr noch mal eine Wildcard bekommt. Obwohl, ich glaube, der ist ganz gut im Ranking, oder?
Ja, der ist noch recht stabil eigentlich dabei.
Ja, stimmt, der kommt wahrscheinlich oder wahrscheinlich so knapp mit den Punkten gerade rein. Aber ich meine, so ein Gomez oder so, weißt du, die Generation fällt dann so ein bisschen weg. Und dann kommen nochmal so 2, 3 geile Charaktere von der Kurzdistanz. Ich meine, Yelle Jeans ist ja genauso ein Fall. Also ich wollte eigentlich auch nochmal angucken, also vor unserer Aufnahme heute mir das genauer anschauen. Ich glaube, der war ja sogar auch erfolgreicher wie der Van Riel auf der Kurzdistanz. Also der hat auf jeden Fall, ich glaube, der Van Riel stand ja nie auf dem Podest.
Doch, Van Riel, glaube ich, einmal, aber Jelle hat auch mal was gewonnen. Jelle hat in Montreal, glaube ich, mal gewonnen.
Ja, und ich glaube, der war auch mehrmals auf dem Podest.
Ja, ja,
Ja, aber man merkt ja bei Jelle, der hat ja in Oceanside seinen zweiten 70-3 überhaupt jemals gemacht und war das schon ziemlich gut. Und man merkt ja, dass ihm diese Distanz einfach extrem liegt. Mhm. Also, dass der da einfach wahnsinnig gut ist. Also, der kann da richtig abgehen, glaube ich, nächstes Jahr.
Ja, und jetzt warten wir ab. Hayden Wild, Leo Bégère, weißt du, vielleicht nochmal so ein, zwei andere Frenchies. Also, es sind schon, da kommen auch nochmal ein paar krasse Typen nach, ne? Also, bei denen man sich auch vorstellen könnte, beziehungsweise die sind ja teilweise auch schon 70-3 geraced. Also, mal gucken, wer vielleicht sogar auch jetzt in Neuseeland da ist. Qualifiziert sollten die alle sein.
Mika.
Jo.
Wie geht's dir?
Ja, geht. Erster Tag jetzt hier.
Also sowohl körperlich als auch
ja.
Gemüt.
Ja, beides.
Wie ist der Gemütszustand?
Beides eher semi. Ich bin jetzt hier schon bei Hansi, gestern runtergefahren. Also wir können ja nochmal kurz vor Las Vegas springen, quasi nach Flagstaff nochmal, beziehungsweise zu unserer letzten Aufnahme. die haben wir aufgenommen, Dienstag. Und Mittwoch sind wir halt dann rübergefahren nach Vegas. Und ich bin wirklich Aufnahme fertig gemacht, Laptop zugeklappt, umgezogen, nochmal was gegessen, dann aufs Rad. Letzte Einheit da. Ja, und dann wirklich echt kurz bevor ich wieder zu Hause war, ist es dann halt passiert. Ja, dann wurde ich nach Hause gefahren.
Ja, wie ist das genau passiert?
Ja, also ich war von dieser Lake Mary Road, die einzige Straße, wo man überhaupt da vernünftig Zeitfahrrad fahren konnte, hatte ich auch erzählt, glaube ich schon. Dann bin ich abgebogen Richtung Stadt rein und war quasi in einer Vorstadt und da war auch ein Golfclub. Und von diesem Golfclub war dann so eine Ausfahrt quasi von dem Golfclub auf die Straße, auf der ich halt gefahren bin. Und dann bin ich so, da ging es halt leicht bergab und ich habe schon direkt auf der Kuppel gesehen, da steht so ein fetter 4x4-Truck oder Auto. In den USA würde man es als Auto bezeichnen, hier als Truck. Und ja, sehe halt, der steht da, okay, denk mir erstmal nichts bei. Fahr halt weiter, sehe, der steht da immer noch gut, dann hat er mich anscheinend gesehen und lässt mich halt noch durch. Ja, und die Kuppe war halt, ja, weiß nicht, 100, 150 Meter vorher, also der stand da wirklich schon lange und ich habe den schon lange gesehen. Und dann 10 Meter, bevor ich vor dem war, fährt er auf einmal los und quasi mir entgegen, also nicht auf meiner Spur, halt auf seiner Spur, aber muss dementsprechend einmal die Straße kreuzen, direkt vor mir. Und da ich das halt leicht bergab ging, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut oder so, aber ja, da muss ich locker 45, 50 km/h, ich bin halt Zeitfahrt gefahren, gehabt haben. War aber nicht in ihrer Position zu der Zeit zum Glück, sodass ich da halt ausweichen konnte und nicht einfach frontal in die Reihen geballert bin, sondern halt rechts vorbei. Aber dadurch, dass ich halt dabei so schnell war, plus dann war da nicht so ein Bürgersteig, das gibt es ja selten in den USA, aber schon irgendwie so eine komische Kante. Ja, und dabei habe ich halt dann die Kontrolle verloren und ja, da hat es mich halt auf die rechte Seite gelegt. Und der Sturz war halt auch so, dass ich hier so meine Handinnenflächen haben wirklich gar nichts abbekommen. Eigentlich so die Klassiker, dass man sich so abstützt. Und ich war halt wirklich so schnell, dass ich direkt auf die Seite, auf die Schulter gefallen bin. Und dann ja schon so 10, 15 Meter über den Asphalt halt gerutscht bin. Was insofern halt nicht schlecht ist, vielleicht zu so manch anderen Stürzen, wo so ein dumpfer Schlag ist, wo dann ja häufig ein Knochen kaputt geht, sondern es war halt eher ein schneller Sturz, halt relativ viel Abschürfung und so, aber nichts Tiefes. Genau, Problem war halt, dass ich wirklich direkt auf die Schulter gefallen bin. Ja, und dann lag ich erstmal da. Der Typ ist einfach weggefahren.
What?
Also
du hast auch immer noch keinen Kontakt, nee, gar nichts?
Nee. Nee, keine Chance, also dadurch, dass ich halt auch nicht direkt reagieren konnte und so, war der halt einfach weg. Und ja, ungefähr eine Minute später kam dann ein neuer, glücklicherweise auch ein 4x4-Truck, halt auch mit so einer Ladefläche, der hat da angehalten, mir aufgeholfen, quasi alles ein bisschen zusammengesammelt, das ganze Rad und so. Ja, und hat mich dann nach Hause gefahren, die letzten 5 Minuten. Ja, und dann war es schon echt scheiße. Dann war ich auf dem Zimmer. Daniel war noch unterwegs. Dann war ich halt in meinen Radklamotten auf dem Zimmer so. Das Rad bei mir gehabt. Das Rad hat insgesamt echt wenig abbekommen. Also das Einzige, was wirklich passiert ist, ist, dass das Schaltauge abgerissen ist. Aber das ist ja letztendlich ein Teil. Aber so Lenker, Rahmen, alles echt gut gehalten. Ein paar Schrammen, aber auch das hält sich in Grenzen. Aber da hast du halt so das Rad habe ich dann so aufs Zimmer geschleppt und dann saß ich da und kam nicht so richtig aus den Klamotten halt raus, weil erstmal haben die schon angefangen so ein bisschen zu kleben mit den Wunden, dann hat halt die Schulter so wehgetan, dass ich den Arm nicht wirklich rausmachen konnte und dann habe ich mich einfach so richtig würdelos in den verbluteten Radklamotten aufs Bett gesetzt und halt auf Daniel gewartet. Und ja, also die Momente sind einfach nur scheiße.
Aber was ist da im Kopf drin?
Ja, boah.
Warum ich schon wieder?
Ja, nee, sowas nicht. Also so groß gehadert oder auch jetzt hadern, tue ich eigentlich jetzt nicht so. Ist eher dann direkt so die nächsten Schritte, die ich so überlege, okay, was mache ich jetzt? Wen kann ich jetzt anrufen? Ja, wie kann ich jetzt halt irgendwie zu dem Zeitpunkt halt noch irgendwas dazu tun, dass jetzt doch noch in Las Vegas funktioniert? Ich habe so dann so ständig geguckt, okay, welche Bewegungen tun weh, welche Bewegungen gehen mit der Schulter. Hab mir die Wunden halt dann irgendwie angeguckt. Bin dann zu Walmart rübergegangen, hab mir da schon in den kaputten Radklamotten, hab mir dann da schon so komische Creme und Binden und sowas gekauft. Ja, und dann kam halt irgendwann Daniel und dann haben wir das einigermaßen halt so verarztet. Was gegessen und dann halt probiert zu pennen, aber also abends bin ich so ins Bett gegangen, okay, mal schauen, also da haben wir schon gesehen, gut, die Wunden sehen ganz gut aus, nicht so tiefes, Hüfte tat ein bisschen weh, aber ich konnte auch gehen, so zu Walmart, was halt echt das Problem war der Arm oder die Schulter und dann haben wir gesagt, jo, jetzt halt erstmal pennen, morgens weiß man dann meistens halt eh erstmal mehr so, hab's dann auch jetzt noch nicht groß kommuniziert, wirklich halt erstmal im engsten Kreis gehalten. Dann nächsten Morgen aufgewacht oder beziehungsweise was das aufgewacht, erstmal konnte ich halt kaum pennen, weil die Nacht habe ich eine Stunde bis anderthalb Stunden nur geschlafen, halt, weil bei jeder Bewegung taten halt die Wunden wieder weh. Und ja, dann halt aufgestanden, habe ich schon gemerkt, oh Kacke, ey, die Schulter ist echt immer noch nicht gut. Und dann war mir eigentlich schon relativ klar, das wird nichts mit dem Rennen. Und da habe ich das ein bisschen so mit dem Team so abgeklärt, wie wir das jetzt mit der Kommunikation und so machen. Und als ich dann, also dann war quasi der Plan, klar, erstmal nach Las Vegas zu fahren. Und dann zu gucken, wie es so ist, ein bisschen halt noch irgendwie Medienzeug für die zu machen und dann halt Sonntagabend. Ich hatte zum Glück eh noch einen Rückflug nach Deutschland gebucht, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt schon einen Flug auch nach Hawaii gebucht hatte. Ich hatte quasi zwei Optionen, aber den Rückflug nach Deutschland hatte ich eh am Anfang gebucht, weil das nicht teurer war als nur ein One-Way-Ticket. Und den hatte ich zum Glück noch nicht storniert. Und da war der Plan, okay, dann jetzt mal gucken, wie es sich die nächsten Tage entwickelt. Und dann entweder geht's halt und ich fliege dann weiter nach Hawaii und so oder halt zurück nach Deutschland am Sonntagabend. Aber dann hatte ich mit Jan halt auch telefoniert und der war eigentlich echt relativ klar so, dass er meint, ey, wenn du das Gefühl hast, so, das ist nichts, dann hilft's jetzt nichts, da groß rumzudrucksen. Gerade in Las Vegas, in einer absoluten Drecksstadt, da habe ich Kackbetreuung so, also oder keine Betreuung wirklich ärztlich, physiotherapeutisch. Ich könnte zwar Bilder machen lassen, aber das ist halt auch kompliziert und wahrscheinlich sauteuer und sowas. Und da meint er wird an meiner Stelle so schnell es geht halt heimkommen. Und ja, da habe ich nochmal ein, zwei Stunden drüber nachgedacht, aber habe mir das dann, habe das da auch für als am sinnvollsten erachtet und im Nachhinein war es echt eine richtig gute Entscheidung, da nicht lange rumzufackeln. Dann habe ich Dylan von der PTO geschrieben, wie es halt ist, was halt passiert ist und so, und dass ich halt einfach schnellstmöglich heim will, um das halt abzuklären, um halt vielleicht noch für Dubai eine Chance zu haben. Und der war da zum Glück auch echt, echt verständnisvoll. Gleiten die sich gefreut, wenn ich irgendwie ein bisschen Commentary oder sowas mitgemacht hätte. Aber ja, da meinte auch Jan so, da muss man jetzt einfach in dem Fall einfach man nur an sich quasi denken und jetzt halt vor allem an die Gesundheit und das priorisieren. Und dann hat quasi meine Mutter dann das alles mit den Flügen organisiert. Und dann hatte ich für Donnerstagabend aus Vegas einen Rückflug. Das heißt, ich war quasi eine Nacht in diesem PTO-Hotel, konnte mir einen Tag mal das Ganze da angucken, die ganze Anlage, die Strecken schon mal für nächstes Jahr. Ja, die PTO-Mechaniker haben noch mein Fahrrad gefixt, das war auch ganz gut. Ja, und dann, ja, dann ging es mit Daniel noch weiter. Ich überlege gerade, ob jetzt noch seit dem letzten Mal, ich hatte es ja in meiner, in so einem Instagram-Post mal ein bisschen kurz zusammengefasst, die ganzen Sachen, die schiefgegangen sind. Und ich überlege gerade, ob da seit dem letzten Mal noch Sachen schiefgegangen sind, die jetzt nur Daniel betreffen. Der war dann hier, hatte Covid. Nee, und dann ging es. Also gut, da, ja doch, ich hatte auch gesagt, genau, der hat halt ultra gestruggelt, aber ist ja klar mit der Höhe und sowas. Nee, aber dann war nämlich das nächste Problem mit Daniel, dass er hatte seinen Rückflug auch am Sonntag, aber er hatte keinen Flex-Tarif gebucht. Und dann hat quasi Dylan gesagt so, yo, wir bräuchten nur das Zimmer halt dann, wenn du raus bist für den nächsten Athleten, weil die jetzt nicht noch extra Zimmer gebucht hatten. Das heißt, Daniel hätte noch 3 Tage auf der Straße da leben müssen. Und in Las Vegas am Wochenende in Unterkunft war irgendwie, das war ultra teuer. Also gerade halt von Samstag auf Sonntag die Nacht hätte irgendwie $1,200 gekostet. Und dann hat er halt echt schon so überlegt, ob er dann so eine Nacht im Casino durchmacht. Hat er es aber irgendwie geschafft, doch noch seinen Rückflug umbuchen zu können für irgendwie nur $300 oder so. Und da hat er das mit Kusshand angenommen. Und dann sind wir letztendlich beide zusammen am Donnerstag dann heimgeflogen, Donnerstagabend, was auch echt gut war, weil ey, mit meinem ganzen Gepäck so, da war, das konnte Daniel dann halt alles schieben, so für mich. Der hatte da gut zu tun am Flughafen. Aber nee, waren wir halt Donnerstagabend im Flugzeug, Freitag. 17 Uhr deutscher Zeit sind wir dann hier gelandet, kurz gepennt, und dann hatte ich Samstag früh direkt das MRT oder die MRTs von Schulter und Hüfte. Ja, und dann also am Sonntag dann hier runter zur Hansi gefahren und jetzt ging es heute um 8 Uhr direkt los. Ja, das heißt, auf jeden Fall, ich meine, auch da so, ich hatte jetzt, und ich habe es echt gut akzeptiert, dass es jetzt passiert ist. Ich glaube, ich kann mir absolut keinen Vorwurf machen, dass ich jetzt nicht alles dafür getan hätte, das jetzt hier möglichst schnell anzugehen. Bin doch echt happy, so wie das alles geklappt hat. Happy und dankbar für ja, all die, die mir da halt so geholfen haben, das jetzt so schnell zu organisieren. Und jetzt bin ich einfach froh, dass es jetzt hier losgeht. Erster Tag war schon ganz gut. Also vielleicht kurz zu den Bildern, da kann ich jetzt noch nicht zu viel zu sagen oder zu der genauen Diagnose. Das schauen sich jetzt noch ein paar verschiedene Experten und so an. Gerade halt die Schulter, das ist ein bisschen kompliziert. Hüfte sieht ganz gut aus. Aber genau, auf jeden Fall bin ich hier in besten Händen und bin jetzt die ganze Woche noch hier. Und wir müssen jetzt einfach erstmal so ein bisschen von Tag zu Tag schauen, wie lange ich jetzt erstmal initial hier bleibe. Aber ja, so jetzt quasi der grobe Plan. Also insgesamt scheiße gelaufen, aber ist halt so, abhaken. Und jetzt ist auf jeden Fall der Fokus, das habe ich auch schon ganz klar gesagt, jetzt egal was da jetzt genau rauskommt, so ganz klar priorisieren, dass das halt wirklich 100% aushält, weil Schulter halt schon einfach eine Bitch ist, wie einer der Orthopäden zu mir gesagt hat, so, ja, da will ich halt echt nichts verschleppen. Ja, also von Tag zu Tag schauen und dann kann ich nächste Woche da ein bisschen mehr Updates geben, beziehungsweise vielleicht schon unter der Woche nochmal bei Instagram, wenn ich ein bisschen mehr weiß.
Aber redest du dir gerade noch ein, dass es wirklich der 100%ige Fokus sein soll, oder hast du es den Skip wirklich so schnell geschafft, dass es da wirklich ein Haken dran ist und jetzt
ach so,
da dein kompletter Fokus drauf liegt?
Ja.
Oder wie schaffst du es, dass du es dir nicht nur einredest, sondern es gibt ja so diese, auf der einen Seite redet man sich 8-mal am Tag vor, auf der anderen Seite irgendwann ist man wirklich in dem Modus. Und da gibt's ja irgendwann so eine Grauzone, die so ein paar Tage oder ein paar Wochen irgendwie geht.
Sobald man die erste Deadline reißt, dann fängt der Kopf halt wieder an. Ne?
Ja.
Also wenn man so sagt, irgendwie in 3 Wochen will ich da und da sein und man eigentlich so nach 2 Wochen schon merkt, das funktioniert nicht und nach 3 Wochen die Realität irgendwie eintritt.
Ja, nee, also da muss ich sagen, ist Hansi auch echt gut, dass er da sehr ehrlich ist und sehr, sehr direkt. Also er redet nicht lange um heißen Brei rum und sagt halt, yo, das ist, das kannst du dir abschminken, so sieht's aus, Punkt. Was gerade in so Situationen schon, also mir zumindest hilft. Und ja, wie ich das schaffe, also weiß nicht, das, ich bin irgendwie schon so krass, also ja, das, vielleicht klingt es so komisch oder so, aber ich bin halt echt jetzt schon richtig, habe ich Bock aufs nächste Jahr und bin halt auch echt, echt richtig selbstbewusst. Und ja, deswegen, dadurch, dass ich halt echt überzeugt bin, dass wenn das Ding halt 100% aushält, dass, ja, ich, dass dann nächstes Jahr echt nochmal weiter vorwärts gehen kann. Jetzt auch wenn ich es jetzt im Rennen so nicht zeigen konnte, aber jetzt auch so ein paar Sachen noch aus FlexF, die ich wieder mitgenommen habe, sind auch echt richtig positiv. Und ja, weiß nicht, also von daher.
Junge, wie kannst du aus diesem, ja. wie kannst du aus diesem Scheißtrip irgendwas, ja, Positives mitnehmen, Mika? Wie geht das? Du bist mir ein Phänomen.
Ja, stimmt. Von außen ist
komm,
echt komisch.
Was nimmst du da als Positives mit?
Komm, sag mal lieber ein paar negative Sachen.
Ich kenne mich. Ich, wenn in deiner Situation wäre, ne, ich wäre der größte Stinkstiefel. Ich würde Bocky, der mir hier jetzt gerade auch am Tisch gegenüber sitzt, ich würde ihn 24 Stunden nur anmotzen. Ich hätte nur schlechte Laune. Ich wäre nur abgefuckt. Ich würde mich nur verkriechen. Ich wäre kein guter Zeitgenosse. Und du, Michael, du bist so positiv und so. Du hast so Bock auf das alles, was jetzt kommt. Und ich würde mir einfach nur denken, ich habe gar keinen Bock auf die Scheiße. Wieso ist diese ganze Scheiße passiert? Das würde ich immer noch sagen. Auch jetzt irgendwie eine Woche später.
Ich finde das Krasseste, dass du jetzt halt in München bist, ne? Weißt du, eigentlich war der Plan, du kommst Weihnachten zurück,
rufst alles
rum. Ich meine, das hätte ich genauso gemacht. Aber ich hätte es genauso, wie Simon gesagt hat. Also ich hab's heute auch Sarah schon gesagt. Ich finde es total krass. Also ich hätte wirklich, also auch so dieses Selbstmitleid-Ding. Und für mich wäre so diese Reha, das wäre für mich so ein Gang nach Canossa. Also so dieses. Ja, aber ich fand auch nichts schlimmer in diesem Prozess. Also nichts schlimmer in diesem Prozess, als in so eine Reha zu gehen und dann irgendwie. Ich habe ja auch alles durchgemacht, weißt du, dann irgendwann saß ich vor so einer Handkurbel. Und ich meine, dann irgendwann bist du im Prozess und dann ist es ja auch okay. Aber so am Anfang zu akzeptieren, dass, und ich meine, ey, du hast halt, du hattest das absolute Momentum. Keine Ahnung, ich hätte dich jetzt auch in Las Vegas irgendwie mal safe zwischen 3 und 5 irgendwas angeordnet, weißt du, an einem normalen Tag. Und das so weitergesponnen, so krass, ich hätte so krass meiner Situation nachgetrauert. Also ich hätte so direkt so dieses, oh fuck, also ich meine, als ich damals so rot gestürzt bin, 2017, ich glaube, ich bin 3 Wochen auf mein Leben nicht klargekommen und das Dümmste, was ich dann eigentlich gemacht habe, 5 Tage später, zu denken, ich wurde hier betrogen und ich muss jetzt hier richtig einen draufhauen. Also eigentlich genau das Gegenteil, aber ich meine, selbstgesteuert. Ich meine, klar hatte ich auch schlaue Leute um mich rum, die gesagt haben, mach das nicht, aber ich habe halt selber so, diese Situation hat mich so genervt, dass ich halt dachte so, okay, jetzt erst recht und ich meine, dann klappt es halt in den meisten Fällen dann weniger.
Ja, weiß ich auch nicht so richtig, woher das kommt oder so. Aber also jetzt so mit FlexF, erstmal, wie gesagt, trotz der ganzen, so, ihr wisst jetzt ja einigermaßen, was da so alles schief ging, aber ich konnte halt trotzdem echt noch gut trainieren und auch gerade gegen Ende echt richtig gute Werte haben. Wenn ich so mit den anderen da unterwegs war, habe ich jetzt auch so mit Matt und so. Und wenn er so von den Norwegern irgendwas erzählt hat und die machen das und das, habe ich mir auch und so geschwärmt, als ob es so von einer anderen Welt gewesen wäre. Ich habe da nichts gesagt, aber ich habe mir auch so gedacht, ja, jo, beruhig dich mal.
lachst du
nur mit dir. Genau, die alte Generation, jetzt kommen hier die.
Nee, also da war ich schon echt dann ziemlich selbstbewusst so. Und zwar jetzt auch, wenn ich runtergekommen bin, auch wenn ich jetzt überhaupt nicht mehr trainieren konnte seitdem, trotzdem merke ich irgendwie, dass ich mich einfach gut fühle so. Ja, und letztendlich ist jetzt halt so, ich bin froh, dass ich auf jeden Fall Radfahren und Laufen, dass es relativ schnell wieder geht. Ja, und jetzt ist halt mal dann ein bisschen Schwimmpause so. Weiß ich nicht, also ich kann es echt schwierig beschreiben. Irgendwie kann ich das relativ oder da halt die positiven Dinge sehen. Ja, und bin, wie gesagt, so für nächstes Jahr, ich weiß, dass da im Hintergrund noch ein paar echt gute Dinge so positiv laufen und dann ja wird das schon. Also, ja, schwierig zu sagen. So, also was halt schon nervt, so ist halt einfach, also kann ich auch offen so sagen, halt so wie viel Kohle mir jetzt dadurch flöten geht, ist halt schon ein bisschen bitter mit der Serie und so.
Anders gesagt, wie viel Geld du nicht wieder zurückbekommst und flöten geht.
Ja, genau.
Also das zahlst du noch, du hast ja jetzt irgendwie wahrscheinlich ein Minusgeschäft von wahrscheinlich 5.000 bis 10.000 Euro, also das so ein Amerika-Trip dann kostet.
Ach so, ja gut, aber das sehe ich jetzt nicht als verloren an, also die Erfahrung, also,
das ist auch weg.
Die werde ich noch mit 80, habe ich da noch gut zu erzählen so.
Ja, okay.
Okay,
hast recht.
Also das sehe ich auf keinen Fall als verloren an so. Ja, also wie gesagt, so das ist jetzt nicht cool so, hätte ich natürlich gern mitgenommen. Das ist auch für mich auf jeden Fall, natürlich ist das viel Geld jetzt so mit der Gesamtserie und bla bla. Aber gut, ist halt so.
Um wie viel Geld sprechen wir da?
Ja, ist halt schwierig zu sagen. Also wenn ich jetzt, ja, also halt ohne Scheiß. Das
ist halt auch viel für mich, ne?
Nee, also jetzt halt ohne Scheiß, wenn ich halt jetzt Vegas und Dubai halt nochmal gut gewesen wäre, halt mit diesem T100-Ranking, und wenn ich jetzt halt Dubai nicht machen könnte, ja, bist du schon 50 bis 100.000.
Ja,
halte ich für. Je nachdem halt, wie es läuft. Ja, und wie gesagt, ich habe mich schon halt gut gefühlt, aber wie gesagt, ist jetzt halt so. Und da hilft es halt auch, dass ich jetzt da jetzt nicht irgendwie am Hungertod jetzt nage gerade. Trotzdem wäre es natürlich cool gewesen, deswegen ist das halt, was halt einfach nervt so. Aber was jetzt auch kein Weltuntergang ist. Ja, und dann halt wiederum jetzt auf Krampf in Dubai da irgendwas zu machen, um da dann nochmal mehr abzucashen, dann chill ich jetzt lieber und kuriere das vernünftig aus, weil ich halt denke und schon halt überzeugt bin, dass ich nächstes Jahr, wenn ich das jetzt sauber auskuriere, wirklich, dass ich dann darüber lache so. Aber wenn ich es halt jetzt überstürze und dann nächstes Jahr immer noch Probleme damit habe, so, dann würde ich mir doppelt in den Arsch beißen. Also so probiere ich das jetzt halt zu sehen.
Können wir mal über dein Setup an Ärzten und Co. sprechen? Das würde mich jetzt irgendwie interessieren. Wie ist da der Prozess? Mhm. Wen rufst du als allererstes an, dass du gestürzt bist?
Mhm.
Rufst du erst deinen Trainer an? Rufst du erst zu Hause an? Wie geht die ganze Kette los? Mhm. Also wie schnell geht es, das auch? Also
ja. Zuerst habe ich meine Mutter angerufen, weil ich wusste, die geht immer ran, wenn ich anrufe, weil es halt irgendwie 4 Uhr oder so in Deutschland war. halb 4. und gut, die konnte dann erstmal natürlich nichts machen, so, aber die anderen haben eh noch gepennt. Glaube ich, Hansi als erstes. Ja, und dann Jan, Ben, und da weiß ich halt, dass die auch untereinander halt auch dann in Austausch treten. Also gerade Jan und Hansi kennen sich auch schon ewig und auch sehr, sehr gut. Ja, dann mein Orthopäden, der ist in Frankfurt, habe ich da auch quasi noch an dem direkt halt an meinem Abend und seinem Morgen dann kontaktiert. Der ist jetzt gerade im Urlaub. Aber sowas läuft halt eh alles dann über WhatsApp und nicht über die Arztpraxis an sich so. Genau, und dann...
Hallo, hier ist der Mika, ich würde gerne einen Termin
ausmachen.
Wie immer? Ja, wie immer, Montag, 8 Uhr.
Hätten wir in 8 Wochen was
bei. Stimmt. Ja. Nee, und dann...
Also auch gesetzlich sind sie versichert.
dann ist es ja. Nee, und dann kamen halt so verschiedene Sachen halt zurück. Dann haben wir quasi auf dem Zimmer so ein erstes Assessment quasi gemacht, wurde mir halt gesagt, so ich soll bestimmte Sachen ausprobieren. Das hat Daniel dann gefilmt, da haben wir das da hingeschickt. Und so lief das halt dann erstmal so initial quasi für die ersten Sachen dann halt gesagt, okay, probierst jetzt halt nicht in den Schmerz reinzugehen, sondern wirklich halt das jetzt erstmal stillzulegen und so Geschichten, halt quasi die ersten Basic-Tipps. Hansi hat noch ein bisschen was wegen Ernährung gesagt, auf was ich da jetzt noch speziell achten soll.
Kannst du das sagen?
Ja, das war es einfach. Eigentlich ganz. Einfach kein Obst und Gemüse essen, wegen den Wunden, damit die halt nicht so Wasser ziehen, war da sein Tipp. Genau. Fällt einem in Amerika eh nicht schwer.
Ich wollte gerade sagen, normale Amerika-Ernährung.
Ja, für normale Amis, ja, absolut. Nee, genau, so war das halt initial quasi, da erstmal alles Mögliche tun. Dann, wie gesagt, hatte ich nochmal in Ruhe mit Jan gesprochen und dann ging es halt eher so um die Orga. Das hat dann meine Mutter mit Jan quasi abgestimmt, wie ich dann heimkomme, hat dann meine Mutter halt dann gebucht und so. Ja, also so quasi das Initiale. Und jetzt auch hier ist es halt auch so, die MRT-Bilder, das war halt Samstag, die habe ich ja auch an meinen Orthopäden geschickt, an Hansi. Ja, und wie gesagt, jetzt schauen sich das nochmal Experten an, die halt wiederum kennen. Ja, und dann läuft die Kommunikation aber halt schon viel halt über mich quasi. Ja, und ich halte dann quasi Jan und Ben auf dem Laufenden, beziehungsweise Hansi hat auch schon mit denen halt telefoniert quasi. Ja, und jetzt mit Jan zum Beispiel spreche ich halt dann sowas wie Kommunikation nach außen, wann kommuniziere ich was. Ja, genau. Also ist gerade viel Kommunikation, so viel hin und her. Aber da bin ich halt froh, dass ich da jetzt nicht in einem neuen Konstrukt bin, sondern alle kennen sich schon und von daher läuft das alles eigentlich echt ziemlich smooth, muss ich sagen.
Also quasi, wie Nils gesagt hat, alles wie immer.
Ja.
Hat auch hier Vorteile.
Ja.
Ach, Mika.
Ja.
Ja. Du hast dein Bild in unsere Gruppe geschickt und ich bin in der Früh irgendwie Bett, Handy, kurz Flugmodus raus, kurz gecheckt, was irgendwie abgeht und dann habe ich das gesehen. Ich dachte, Alter, das wirklich das.
Ja.
Kann nicht sein. Ich habe wirklich geflucht und so, fuck. Und man hat ja irgendwie gleich gesehen, dass das vor allem an der Schulter
ja
nicht so gut aussah.
Ja, ich fand es halt einfach total. Ich meine, guck mal, ich habe ja, glaube ich, an dem Mittwoch noch um 1 Uhr dann die Tonspuren weitergeschickt oder um 0 Uhr. Wir haben ja relativ spät noch aufgenommen. Mhm. Boah, ey, dann hat man so eng miteinander kommt oder so eng dahin oder was ist so eng, also so knapp davor haben wir irgendwie kommuniziert und dann schläft man ein paar Stunden zu wenig. Ey, dann sowas.
Ja.
Schon irgendwie, da ist der Profisport halt einfach brutal.
Ja, das stimmt. Da ist der brutal.
Gibt's einen Plan, wie lange du jetzt in München bleibst?
Erstmal bis Freitag. Und dann meinte Hansi auch schon, dann wahrscheinlich erstmal nach Hause ein paar Tage Luft dran lassen und dann nochmal dorthin für die nächste Phase. So war jetzt heute der Plan, aber wie gesagt, wir gucken jetzt auch ein bisschen so von Tag zu Tag. Jetzt gerade geht es eh noch darum, quasi erstmal Tonus rauszukriegen, weil halt alles so fest ist. Durch den Sturz ist ja klar, diese Schutzspannung, die der Körper da hat, das ist schon brutal. Also so die ganze rechte Seite, so die Muskeln fühlen sich echt an so wie Stahl. Obwohl ich die jetzt nicht betätigt habe oder so. Und das ist jetzt ja auch schon ein paar Tage her oder 6 Tage her. Aber es ist schon heftig, wie der Körper darauf reagiert, also gut. Und was halt auch echt schon positiv ist, ist halt, dass die Knochen gehalten haben. Also da kommt es uns Triathleten auf jeden Fall entgegen, dass wir da ein bisschen Muskulatur haben und nicht wie die Radsportler, die da überhaupt keine Oberkörpermuskulatur haben und dann noch eine ultraschlechte Knochendichte. Also ja, immerhin haben die diesmal echt gut gehalten.
Sind wir wieder bei den positiven, genau, Sachen.
Stimmt. Ne?
So. Es ist natürlich schwierig, da einen Übergang zu finden. Ne?
Nee, jetzt zeig mal, was du kannst, Nils.
Also ich habe heute Morgen doch schon geschrieben, so ob Edling oder Hawaii, letztendlich beides schön und beides hohe Luftfeuchtigkeit.
Obwohl, ich weiß nicht.
I can see no difference.
Ja. Habt ihr zufällig mal dieses Reel gesehen von dem Kieran Linders? Der Typ, der in Almere so krass abgeliefert hat?
Mit seinem komischen Zelter?
Ja, dass er sich irgendwie im Baumarkt für 30 Euro Zelt gekauft hat. Also wirklich nur so ein Plastikzelt.
Ja.
Dann halt so ein, bei Amazon so ein 20-Euro-Heater dazu. Und dann irgendwie sagt er noch so, nach 10 Minuten hat er ja auch irgendwie locker 80% Luftfeuchtigkeit, 80 bis 90.
Ja.
Und dann fährt er dann Fahrrad?
Ja,
oder?
Er fährt ein Fahrrad.
Warte, das muss ich mir angucken. Quatsch mal weiter.
Ja, dann also will ich auch nicht wissen,
wie heißt der Typ?
Kieran Linders.
Wie schreibt man das?
Kieran.
Also wirklich, wie man spricht, ja, Kieran und dann Linders. Ja, aber ich glaube, das ist so dieses Britische, ne? Die Briten sind bei sowas, sind halt einfach kreativ. Weißt du, die haben irgendwie eine doofe Idee und ziehen sie trotzdem durch. Und
ja.
Ich finde ihn nicht. Ich muss ihn mir später angucken.
Ich schick's dir später mal.
Musst du machen.
Also sind wir jetzt schon mitten in Kona. Sag mal, Simon.
Wir sind mitten in Kona.
Was ist bisher eigentlich passiert? Ich nehme mir ja seit einer Woche vor, endlich mal die ganzen Lionel Sanders-Vlogs anzugucken, weil ich muss wirklich sagen, ich gucke mir gern so Content an, weil Hawaii, auch wenn man da mal vor Ort gewesen ist, man guckt sich das gerne an, jetzt vielleicht gar nicht mal wegen dem Inhalt, sondern einfach nur wegen den Bildern. Und ich meine, der bietet natürlich alles, aber es ist trotzdem so, ich finde, in erster Linie so Hawaii erzeugt ja immer so ein bisschen Sehnsucht, weil das ja irgendwie dann doch ganz cool ist, da auch vor Ort zu sein. Und irgendwie so diese ganze Stimmung. Und ich weiß nicht, ich bin noch nicht dazu gekommen.
Ich habe auch nicht viel konsumiert. Also ich gucke ja allgemein, ist ja kein Geheimnis, keinerlei Triathlon-YouTube-Sachen oder so. Also irgendwie noch nie so wirklich. Und auch jetzt mit Hawaii nicht. Auch irgendwie die ganzen Vlogs und Zeug gucke ich irgendwie alles nicht. Aber so auf Instagram kriegt man ja doch dann irgendwie so ein bisschen was mit, wer wie wann schon da ist und wer wie was macht, dass Blumi hier wieder seine 150 oder was weiß ich wie viel Rad und irgendwie Marathon draufgelaufen, so ungefähr in der Woche vorm Rennen gemacht hat und dass Gustav Iden auf dem Rad sitzt hier auf einer Rakete und einfach so, ich weiß nicht, was es ist, aber es interessiert mich einfach, im Gegensatz zu den meisten anderen Sachen irgendwie. Da rührt sich bei mir mal wieder was. Ich habe auch wieder richtig Lust, am Samstag das Rennen zu gucken. Ich freue mich richtig drauf. Ich habe richtig, richtig, richtig Bock drauf. Und schon seit 2-3 Wochen quatsche ich mit Kumpels irgendwie drüber. Ja, wer könnte es irgendwie machen und wie könnte die Konstellation irgendwie aussehen? Was kann man sich vorstellen, was kann man sich nicht vorstellen? Wer könnte ein gutes Rennen machen? Wer könnte ein Überraschungstyp sein? Und also es ist... Ich habe noch eine Hawaii-Trip-Option vor gar nicht so langer Zeit ausgeschlagen. Also ich hätte doch noch mit on board wo mitgehen können und habe aber ganz bewusst abgesagt, so aus verschiedenen Gründen. Aber ja, man hat so ein bisschen FOMO habe ich jetzt doch schon. Wäre schon irgendwie geil. Und es ist einfach... Hawaii ist Hawaii und da ist irgendwie was anderes, ich weiß es nicht. Es ist einfach, das hat dieses Feuer, dieses, auch Bocky und ich hier, wir reden jeden Tag irgendwie übers Rennen, so ein bisschen am Samstag und wer geil wäre, dass er Weltmeister wird und wer irgendwie nicht und auf wen man Bock hat und auf wen nicht und wie das aussehen könnte und wer sich selbst einen Strick um den Hals legt, wenn er mit Magnus Rad fährt, wenn Magnus vorbeikommt und whatever. Also, ja. Ich habe einfach Lust dann mal wieder drauf. Und das ist total schön.
Können wir ja mal anfangen, die Fragen zu beantworten, ne? Ich muss ja sagen,
ja, komm.
Habt ihr heute das Video von Gustav gesehen? Das On-Video?
Nee.
Wo es so darum ging, dass er wieder Triathlon genießen will. Also wo es so ein bisschen darum ging, dass er halt total so data-driven ist, aber dass eigentlich so seine Sehnsucht gerade danach ist, so wieder das Ganze zu erleben. Und ich würde sagen, das fand ich voll geil. Und irgendwie so auch, wie der gewirkt hat mit den Bildern dazu, was wirklich cool gemacht ist, muss ich wirklich sagen, so, das fände ich eigentlich fast die geilste Story, wenn der das als, ich sag mal, sagen wir mal, kann man Vorjahres, oder nicht Vorjahres, vor 2 Jahren Champion, oder eigentlich, irgendwie ist er ja der Titelverteidiger, und ich meine, der hat halt einfach 2 Jahre Scheiße gehabt und hat ja wirklich seitdem nichts hinbekommen. Und jetzt wirkt es ja so, als ob er die Kurve bekommen hat. Und irgendwie hat er so eine gewisse Entschlossenheit. Und wenn der das Ding abschießt, irgendwie finde ich die Geschichte irgendwie ziemlich geil rund.
Wäre Hammer. Ja, also ich würde es ja auch
übrigens gönnen. Würde ich auch.
Aber
würde ich so feiern.
Sehe ich leider gar nicht. Also ich habe ihn ja in Flexdev gesehen und auch erlebt.
Sag mal ihr.
Also, aber ich traue mir solides Rennen zu, weil er halt vom Kopf auch so, auch sich da gerade nicht sieht. Hat er auch relativ klar so gesagt. Aber dadurch.
Hat er gesagt?
Ja, also auf Sieg auf keinen Fall. Und also halt schon deutlich hinter Christian. Und ja, klar, Christian denkt schon, dass er gewinnt. Aber ja, die haben auch schon viel über Sam so geredet. Ja, aber dadurch, dass er sich halt jetzt selber nicht so sieht, wird er jetzt auch keine Harakiri-Reaktion, glaube ich, machen, sondern eher dann der sein, der trotz der Vergangenheit jetzt mit wenig Laufen und so, mit der Verletzung, vielleicht hinten raus echt noch einige einholen kann, die dann ja halt einfach viel riskieren, vielleicht bei Magnus oder Sam probieren mitzufahren oder wo auch immer und da halt hochgehen. Da sehe ich Gustav halt eher nicht, sondern den ja, traue ich ein solides Ding zu, aber für ganz vorne sehe ich ihn leider nicht.
Aber sehen die beiden Sam als den Hauptfavoriten? Oder in welche Richtung ging das?
Ja, schon. Also die haben mich schon sehr ausgefragt so auf Ibiza. Die wollten unbedingt halt wissen so, also sie wussten, dass ich jetzt keinen Powermeter hatte, aber wollten halt auch so wissen, wie er sich in der Gruppe verhalten hat und so Geschichten. Ja, und waren auch schon, ich habe da auch bewusst den so ein bisschen halt gesagt, ich meine, stimmt ja auch, dass er einfach super stark war, aber meinte halt auch schon so, beim Laufen war das halt auch echt schon richtig, richtig gut, was es ja auch war, also ist jetzt ja nicht nichts Erfundenes oder so, aber ich glaube, ja, ist ja doch immer noch mal was anderes, wenn dir das dann halt ein direkter Konkurrent quasi sagt, der alles so miterlebt hat. Ich habe denen jetzt die Angst nicht genommen vor ihm, sage ich mal so. Und ja, Magnus können die halt auch überhaupt nicht einschätzen. Also mein Blumi halt auch so, ist für ihn halt auch echt schwierig einzuschätzen. Aber also so, die haben schon durchklingen lassen, dass sie Sam als größere Gefahr sehen. Gerade auch so, was vom Kopf halt quasi angeht.
Ja. Und also vom Kopf her ist Sam, ja. Der wird auch, also da ist also vom Kopf ist der, also der bisher tot umfällt.
Ja.
Der will, also ja, der wurde letztes Jahr, der wurde letztes Jahr Weltmeister auf Nizza, aber der Typ will Kona gewinnen.
Ja.
Das mit Nizza ist für ihn nur, glaube ich, so, auch für ihn nur so.
Wo war er denn?
Ja. Natürlich hammergeil und Weltmeister, aber so richtig erst, wenn man Kona gewonnen hat.
Aber
weil Kona für den ja auch schon immer so dieses Thema Nummer 1 war.
Aber hat er Hawaii nicht auch abgeliefert vor 2 Jahren? Ist er nicht Zweiter?
Zweiter. Aber ist halt nicht Erster.
Aber der will dieses Ding um alles in der Welt gewinnen. Und wenn der Magnus Express da vorbeikommt, dann wird der, ohne mit der Wimper zu zucken, wird der damit aufspringen, glaube ich. Weil der weiß, das ist seine einzige
Chance. Sam, ja sicher.
Wenn der überhaupt vorbeikommt.
Ja, genau.
Ja, also 100%.
Ja, aber Sam,
ich kann mir genauso gut vorstellen, dass der, wenn Magnus irgendwie diese 3-4 Minuten hat oder so nach dem Schwimmen, was ja jetzt nicht unwahrscheinlich ist.
Ja, 3-4 Minuten glaube ich nicht.
Ja, aber vielleicht 2-3 Minuten?
Ja, wenn Magnus eine Lücke hat, wird, glaube ich, Sam alles dafür tun, dass er ihn nicht wieder sieht nach dem Schwimmen.
Ja, ich weiß nicht, habt jemand im Kopf, wo er letztes Mal rausgekommen ist, aber der war nicht vorne mit dabei.
Nee, letztes Mal nicht, aber das ist jetzt ja auch schon 2 Jahre her. Und das ja, ist Magnus schon noch mal
überhaupt schon mal passiert. Außer in Rot mit der Spitze mitgeschwommen? Also so wirklich mitgeschwommen beim Schwimmen, wo es wirklich auch krass Zug hinter war? Ich glaube, da war schon immer ein Abstand.
Ich überlege gerade bei dem PTO-Rennen.
Ich kann mir eher vorstellen, dass der den nie sehen will. Also das ist ein Witz ja schon irgendwie.
Aber ich kann mir auch nicht vor, also
so bekloppt
ich ist kann der. Mir nicht vorstellen, der ist so bekloppt, aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass Magnus nicht in der Lage ist, eine 3-Minuten-Lücke auf Sam zuzufahren. Der ist dazu in der Lage, der kann das. Mika, du kannst es besser einschätzen.
Ja.
Auf dem Kurs in Kona.
Ja, das ist doch, er kann es, will er es auch? Wie viel will es Sam? Also, ey, Sam ist schon echt, der ist schon echt brutal auf dem Rad drauf. Hat jetzt auch, kriegt auch Aero-mäßig, wird jetzt auch nicht langsamer fürs Rennen. habe ich schon ein bisschen gehört. Also Magnus müsste schon wirklich richtig investieren, glaube ich, am Anfang, um daran zu fahren, wenn eine Lücke da ist. Und ich schätze mal, Sam da halt auch sagt so, okay, bis zu einem bestimmten Punkt drückt er selber drauf. Und ich meine, irgendwann profitiert er auch von Magnus. Und ich glaube auch, dass Sam jetzt vom Kopf her sich auch ein Laufduell mit ihm zutraut. Ich glaube, wenn beide absteigen miteinander, glaube ich, sieht sich Sam schon vorne. Jetzt ja auch nicht ohne Grund. Von daher glaube ich, er würde natürlich lieber wieder als Erster absteigen und so. Und ich glaube halt, wenn Sam erstmal so eine Lücke hat, dann ist er vom Kopf halt wirklich fast unschlagbar quasi. Wenn er so in seinen Rhythmus kommt, quasi merkt, okay, alles läuft wieder geil, jetzt zum dritten Mal in Folge. Komme ich alleine vorne weg und so. Die Norweger haben mir gesagt, das kann ich jetzt ja sagen, die glauben halt, dass Sam auf jeden Fall probieren wird zu attackieren, auch relativ lange, auch länger als es eigentlich sinnvoll ist, aber wenn er wegkommt, glauben sie halt auch, dann wird es brutal schwierig. Wenn sie es aber schaffen, da dran zu bleiben, egal wie viel es kostet, und er dann merkt, okay, fuck, ich komme nicht weg von denen, dann haben sie halt echt eine Chance, so halt auch gerade jetzt mental. Also die reden auch echt viel über das Mentale so, was ich auch richtig finde, also sehe ich genauso. Und bin ich ja auch ein großer, oder sage ich halt auch immer, wie das letztendlich vor mir auf dem Kopf so ankommt. Und da sehen die quasi ihre Chance, ihn zu brechen, quasi eine Attacke mitzugehen, wo er dann jetzt zum ersten Mal das ist jetzt ja bei den letzten beiden WMs nicht passiert, dass er dann halt trotz einer Attacke immer noch quasi kombiniert. Und dann wird er noch mal ein bisschen mehr draufdrücken. Und wenn sie immer dann noch dran sind, quasi so, weißt du, so dieses, irgendwann muss er ja mal rausnehmen, er kann ja nicht 180 Kilometer nur attackieren, so. Und dann nimmt er halt nicht so ein bisschen raus und settelt sich wieder, sondern dann schätzen sie, dass er dann in so ein bisschen Loch halt fällt. Also ja, ich habe auch ultra Bock, das halt zu beobachten, wie das halt alles so ausgehen wird.
Ja, also würde ich das auch einschätzen. Ich habe mal gerade geguckt, also letztes Jahr war der Schwimmabstand 1 Minute 30 zwischen, und ich meine, die Norweger waren vorne mit dabei, also so 1,30, ja, dann genau. Halt die Gruppe. Waren die irgendwann mal zusammen, also Magnus und Sam, oder ist der schon vorher weggefahren?
Der ist schon vorher weg. Magnus kam dann zu den Norwegern quasi, aber zu dem Zeitpunkt war Sam schon vorne raus. Und letztes Jahr quasi in Nizza war auch eine Lücke da, meine ich, ne? Von Sam zu Magnus.
Die war riesengroß.
Ja, riesengroß.
Direkt größer geworden.
Genau, die ist halt direkt größer geworden, weil er halt direkt wieder, da geht er da den Anstieg hoch. Ich bin gespannt. Ich bin halt auch gespannt, ob Sam bereit ist, das Schwimmen schon zu pushen. Weil er auch sehr, auch da ja echt clever ist, was so Hitze beim Schwimmen angeht. Was ich ja halt auch immer sage, dass das viele unterschätzen. Und in London ist er extra ohne Neo geschwommen. Auch wegen der Hitze. Ob er jetzt da ist, bereit quasi ist, zu investieren, um halt den Magnus abzuschütteln. Oder ob er halt einfach hofft, dass andere Jungs das genügend pushen für ihn. Also auch das, auch Schwimmen wird schon echt, glaube ich, spannend zu beobachten.
Wen haben wir noch so im Topf, um die Top 5? Wen wirfst du noch mit rein, Mika?
Die drei sind, also Christian, Sam Magnus sind für mich schon echt ziemlich klar, die drei Top-Favoriten.
Ja, also ich, die werden es unter sich ausmachen, vermute ich mal. Also würde mich, also würd mich wirklich sehr stark wundern, wenn dabei anders ganz oben steht.
Ja, genau. Wenig.
Und ganz kurz noch, um das Radfahrthema abzuschließen. Diese Konstellation aus Magnus und Sam, dass sich die gegenseitig so hochschaukeln beim Radfahren, kann wirklich dazu führen, dass wir ein Radfahren sehen, wie wir es auf Hawaii noch nie gesehen haben. Weil Sam im Kopf einfach so geisteskrank ist, dass sich die am Fahrrad in ganz andere Dimensionen fahren. Mhm.
Ja.
Also ich glaube, das kann wirklich, also wenn die Konstellation irgendwie so wird, dass sich das so ein bisschen hochschaukelt, dann kann das am Rad völlig asozial werden.
Ja.
Und da habe ich richtig Bock drauf.
Ja.
Ich glaube auch. Und es reißt relativ schnell auseinander. Also
ich glaube auch, dass die da keine Gefangenen machen.
Also es wird schon in den Top 10 auch große Abstände geben.
Ja.
Also es sind einfach irgendwie so 5-6 Athleten und dahinter halt lange, lange nichts.
Ja.
Also ich finde es auch, wenn du jetzt mal PTO anguckst, also es ist ja nur ein Score von 92. Klar kannst du natürlich jetzt Langdistanz da vom Score nicht auf die 73 oder PTO-Athleten so rübermünzen, weil da hast du ja doch auch ein paar Nachteile da, um einen hohen Score zu haben. Aber ich glaube schon, dadurch, dass jetzt auch viele weggebrochen sind, dass da so ein bisschen die Breite verloren gegangen ist, dass es nicht mehr diese ganz krasse Gruppe ist, wo so diese 2-3 Leute halt pushen, sondern es sind nur so einzelne Charaktere, die das dann machen.
Ja.
Was machen wir? Wo stecken wir Patrick Lange hin?
Dritter Platz.
Boah.
Glaubst du?
Ja.
Wenn es so ein schnelles Radfahren gibt.
Ja, weil, guck mal, wie viel bleiben dann übrig? Das sind ja maximal 4 Leute und dann ist Hawaii, gehen 50% hoch. Und wenn der halt wieder seine 2,40 läuft oder was ich drunter,
ja,
dann hat das bisher immer gereicht, sagen wir es mal so.
Mhm. Ja, krass.
Mika?
Ich sehe den Punkt auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es, wie gesagt, ich glaube echt viele werden ordentlich hochgehen. Für mich ist halt die Frage, splittet es sich dahinter nicht nochmal? Und schafft Patrick dann quasi die Gruppe, also dass quasi vorne wirklich die Überbiker sind, Sam Magnus, vielleicht einen Harakiri noch Typ, der noch mitfährt, gibt's dann?
Ja, den wird es safe geben.
Gibt's dann?
Obwohl, der hat jetzt schon wieder, ich meine, der hat ja ganz selten mal 2 richtig krasse Rennen nacheinander. Und das, was er jetzt in Las Vegas, das war ja wirklich brutal. Also so.
Ja. Ja, nee, und dann ist halt für mich die Frage, gibt es Split, ist es dahinter nochmal? Und jetzt, wo ich so hier mal wirklich die Liste angucke, ich bin irgendwie immer, also so krasse Radfahrer sind halt dann doch eigentlich nicht dabei. Du hast halt echt die beiden vorne, aber sonst sehe ich jetzt keinen.
Halt meinte, ne?
Ja, das stimmt wirklich. Ich hatte halt immer noch so die PTO-Rennen so im Hinterkopf, wo ich noch dann so Fred, Mattis, mich. Aber so Leute fehlen halt. Und dann jetzt so die Spitzengruppe aus Ibiza ist halt sonst keiner mehr da, außer Sam Laidlaw. Auch so ein Daniel Beckegaard ist nicht, sehe ich nicht, dass der da jetzt nochmal krass von der großen Gruppe wegfährt mit ein, zwei anderen. Zumindest von dem, wie das Jahr bisher gelaufen ist. Also ja, jetzt wo Nils sagt, also ich hätte es jetzt ehrlich gesagt nicht gesagt, aber sehe ich auf jeden Fall. Ich würde ihn Top 5 sehen. So 5. Platz. Also ich denke schon, dass die drei das vorne machen. Wobei auf der anderen Seite, wenn man von so einem Rennszenario ausgeht, ist halt die Frage, fährt Blumi vorne mit? Wenn Blumi vorne mitfährt, boah, kann ich mir schon vorstellen, dass er hochgeht. Weil ich nicht glaube, dass er halt die Power und die Position hat, wie die beiden. Und ich meine, wenn...
Da kommen wir gleich noch
ja,
zu.
Ja, wenn Blumi und Patrick vom Rad beide absteigen, ja, boah, ist schwer. Egal, ich bleibe jetzt dabei. Also Patrick 5. und 4. sehe ich so ein bisschen eine Semi-Überraschung, wobei es eigentlich auch für vielleicht für die, die sich nicht so auskennen, aber die, die sich ein bisschen auskennen, sollten die eigentlich auf dem Schirm haben. Leon Chevalier schätze ich ziemlich stark ein. Bei WMs hat er eigentlich immer abgeliefert. Der hatte bei PDO ist er bei PDO ist er komplett abgekackt jetzt das ganze Jahr, weil er aber auch schon seit, also er hat mir schon in Singapur erzählt, beim Frühstück, wo ich ziemlich genervt davon war, dass er eigentlich gar keinen Bock auf die ganze Serie hat und das halt nur halt macht wegen der Kohle, aber ganz klar, weil der Fokus ist. Und ja, jetzt bin ich gespannt. Der war auch in Frankreich, als ich da war, in Tignes. Also nicht in Tignes, er war auf der anderen Seite vom Berg quasi. Da hatten wir ein bisschen geschrieben, so hat mir immer so sein Training mal durchgeschickt. Aber auf dem Rad habe ich ihn gesehen. Da wirkt er auch, also wirklich halt einfach komplett fokussiert auf Hawaii. Und bei den ganzen PTO-Rennen hat er auf mich nie wirklich, im Rennen sowieso nicht, aber auch nicht vorher irgendwie jetzt so scharf gewirkt. Von daher traue ich ihm schon jetzt hier einiges zu. Und eine Sache, einen würde ich noch einwerfen, den Antonio Lopez. Da bin ich einfach mal gespannt. Auf Ibiza echt super stark, Sechster geworden. Ist da auch stabil Rad gefahren. Vitoria gewonnen, auch mit einem starken Lauf. Also wenn der so ein bisschen mitschwimmen kann oder mitfahren kann vor allem dann, würde ich den auch nicht unterschätzen.
Ja, der ist ja auch irgendwie Top 10 Weltrangliste, ne? PTO World Ranking.
Ja, kann sein, ja. Aber ja.
Hat aber auch erst seit 22 hat überhaupt das Rennen drin. Ich glaube, ich habe den immer mit einem anderen verwechselt, weil es gab ja auch einen, der auf Mallorca auch immer schon so ganz gut gewesen ist.
Ja, aber der ist echt noch ziemlich neu. Hatte halt Vitoria, dann Ibiza und noch irgendein anderes stabiles Rennen gehabt. Ja.
Mika, Frage. So wie Gustav auf dem Fahrrad sitzt, wie hält man das aus? Kurze Erklärung für alle. Gustav Iden hat eine neue Position irgendwie gepostet und die Arme, also die Ellbogen gehen sehr, sehr, sehr weit nach vorne. Das sind wirklich so halb ausgestreckte Arme. Jetzt mal übertrieben gesagt. Ja. Und ich habe da sofort gesagt, boah, wie macht das der Latissimus denn mit?
Und die untere Bauchmuskulatur, ne?
Ja, und dann, also dein Rücken geht doch auch völlig hops. Oder?
Ich meine, ich bin so eine Position noch nie gefahren. Aber ich glaube schon,
dass man das... Du bist ja auch lange Zeitrad gefahren.
Ja, aber gut, Nils' Position war ja noch mal ein bisschen anders.
Ja, man ist anders gemacht. Ja. Aber ich war mal bei Endura auf der Bahn und das wurde damals der neue Einteiler von Endura, das war so in 2018, wurde der neue Einteiler von Endura quasi promoted und es war so ein Bahn-Event und da wurden alle großen Zeitungen aus Europa eingeladen. Unter anderem wurde auch eingeladen Graeme Aubrey. Ich weiß nicht, sagt einem noch etwas Graeme Aubrey? Das war der Typ, der in den Stunden Weltrekordler gewesen ist mit dieser Superman-Position, der sich aus seiner Waschmaschine selbst sein Fahrrad zusammengezimmert hat und der dann auch gegen die UCI, also das muss in den 90ern gewesen sein, quasi gab es einen Rechtsstreit mit der UCI und die UCI wollte nie so richtig, dass er quasi derjenige ist, der diesen Rekord hat. Und der Typ galt halt immer als verrückt. Und man hat quasi so seine damalige Position, also diese Superman-Position, also er ist quasi der Erfinder davon gewesen, hat man quasi mit seinem damaligen Fahrrad, und der hatte nur so ein Fahrrad mit so, weiß ich nicht, so einem Lenker, wo du so, dich so gehalten hast und dann so rüber, also der hatte so verschiedene Positionen, die bekannt waren. Und man hat quasi getestet, inwieweit seine Position heutzutage, also dann 2018, mit allen drum und dran noch konkurrenzfähig ist. Und es kam halt raus, dass diese Position krasser war, wie halt alles, was man so 2018 halt machen konnte. Und das fand ich schon irgendwie krass, wenn du so merkst, ich meine, diese ganzen Gimmicks und so, die wir so gemacht haben, schon irgendwie brutal. Aber so der größte Unterschied ist halt dann wirklich, sowas zu machen. Und ja. Also
ganz, ganz, ganz kurz, weil du das gerade ansprichst. Heute vor 11 Stunden hat Sebastian Kienle 2 Bilder von dem Dude gepostet.
Ja, das ist ja der.
Und dann hat gesagt, things tend to come back. Und also jeder mal einen neuen Post von Sebi angucken, weil es geht genau um diesen Typen mit seinen Positionen.
Ja. Und ich muss auch wirklich sagen, der Typ, also der galt auch so ein bisschen als, ja. Also ich meine, der damalige Chef von Endura, der hat so immer erzählt, dass die alle froh sind, dass der da mitarbeitet. Das ist aber der einzige Mitarbeiter, den man komplett machen lässt. Weißt du, der hat keine Arbeitszeiten. Wenn der kommt, ist es so ein Mehrwert. Aber ansonsten tut und also lässt man ihn halt machen, weil das halt irgendwie so ein Typ ist, der halt auch, den kannst du halt nicht über irgendwas, über den kannst du nichts rüberstülpen. Der braucht halt keine Regeln, damit der halt funktioniert. Und er ist ja auch irgendwie kurz vor Depressionen und so alles gewesen. Und ich meine, wenn du so merkst, so dass wenn du da halt schon so weiterdenkst und so Sachen anders machst und dann auch noch einen Plan dahinter hast, dann kommen da, glaube ich, schon auch krasse Sachen raus. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das, was der da macht, dass das halt einfach krass ist und dass das halt funktioniert. Die Frage ist halt wirklich, kann man das halt 180 Kilometer halten?
Ja, das ist ja die entscheidende Frage, dass das funktioniert. Da habe ich bei denen keine Zweifel dran, weil die machen ja nichts. Die machen ja nichts, was nicht 14 Mal rauf und runter getestet ist und bei Olaf Alexander Buh durch sämtliche Analysen gelaufen ist. Aber die Frage ist, wie geht das physisch auf knapp ein bisschen über 4 Stunden?
Hm. Ja, schwierig zu sagen.
Auch ein bisschen in die Richtung? Das sieht auch krass
aus. Ja, Blumi auch ein bisschen in die Richtung, aber nicht so krass.
Vielleicht ja, aber der hat das wenn du jetzt nochmal geändert. Also
ein
Flexdev hatte halt die Position nicht so, noch nicht so.
Ja, ich glaube, bei seinem Fahrrad sieht es halt einfach nicht krass aus, weil das Fahrrad einfach nicht krass aussieht. Also wahrscheinlich hat er genau den gleichen Winkel und alles, aber ich meine, wenn du halt kein Oberrohr hast, dann hast du ja auch nicht irgendwie etwas, an dem du deine Streckung schon wieder ausrichten kannst. Weißt du, sieht ja dann irgendwie dann aus wie Verlängerung von diesem, von dem Rohr halt, von dem einzigen Rohr, was er da hat.
Oder sie haben das nochmal so ein bisschen für ein paar Fotos und Videos im Training ein bisschen gemacht und wollten einfach ein bisschen Musik sorgen.
Aber das wäre eigentlich auch geil.
Das wäre sehr
Also bei Gustav glaube ich es nicht. Da bin ich mir sicher, dass er so fährt, weil er die auch die ganze Zeit in Flexdev gefahren ist. Bei Blumi, ja, würde es mich auch nicht wundern, weil wie gesagt, in Flexdev ist er die nicht gefahren. Und es wäre schon wirklich, boah, das wäre schon fahrlässig oder super risikoreich, das jetzt wirklich in der Rennwoche umzuschrauben. Und ja, so ticken die auf jeden Fall. Also es würde auf jeden Fall echt gut zu dem passen, dass ich da noch ein bisschen rumschieben, weil sowas auch wiederum Sam triggert, ganz klar. Also wenn der irgendwas 100%. Nicht hat oder so, irgendwie Material, wenn er irgendwo was hört, ist er schon sehr hinterher. Ja, also ich bin nicht, auch da bin ich gespannt.
Geil.
Also man muss ja schon sagen, hier Gustav und Blumi auf Hawaii, die zwei sind schon it's a vibe. Ja. Blumi rennt die ganze Zeit nur in Hawaii-Hemden rum, die er sich irgendwie für ein paar Euro in irgendeinem Shop gekauft hat. Die machen die ganze Zeit posten irgendwelche witzigen Bilder. Also wirklich, man sieht denen irgendwie an, dass sie zusammen da einfach wirklich Spaß haben. Mhm. Dass sie da irgendwie eine gute Zeit haben. Und die sind einfach, ich finde es wirklich sehr witzig.
Ja.
Also man muss bei den Posts, wo sie viele Bilder drin haben, immer so ein bisschen durchscrollen, weil das sind manchmal richtige Banger dabei. Das sind richtig witzige Sachen dabei. Irgendwo gab es noch was mit so einem Ami-Wahlplakat.
Wo also ja, hier mit haben. Genau. Ich
such's gerade.
Ja, stimmt. Hier
mit der Harris. Ja, mit der Harris.
Ah, Mann, wo ist das denn?
Ja, es ist interessant, wirklich, weil...
Es ist sehr, sehr witzig.
Weil Gustav hat ja gefühlt 2 Jahre nicht mehr gepostet, ne?
Ja, der hat immer nur Shared Posts gehabt, quasi von seinen Partnern.
Ja, also er hat zum ersten Mal seit langem selber wieder richtig gepostet. Also ja. Auch wirklich was mit Inhalt, sage ich mal.
Ja.
Ja, wenn es um Kona geht, da haben sie alle wieder Freude, sogar ich.
Springt man mal über seinen Schatten.
Ja. Ach, Jungs, was haben wir auf der Uhr stehen? Ich habe hier keine
Stunde. Stunde 15. Schaffst du es noch 5 Minuten über Skrail zu reden und dann haben wir eine Runde
Sachen. Ja, komm, rappen wir noch kurz noch das Skrail ab. Was gibt es dazu zu sagen? Wo fange ich an, wo höre ich auf? Man kann einfach zusammenfassend sagen, man hat hier einfach wirklich eine wahnsinnig gute Zeit. Ich bin seit Donnerstag hier, morgen ganz früh, wir haben heute Montagabend um 8:45 gerade. Morgen früh geht's heim und wenn man das Wochenende, also ich war zum Fotos machen hier, also irgendwie beruflich quasi, aber man hat man kann es nicht anders sagen, man hat einfach das ganze Wochenende eine richtig gute Zeit. Man hat immer so ein bisschen Programm, es gibt irgendwie so ein bisschen Social Run, Social Ride, so das Übliche mit sehr, sehr vielen Leuten. Und das Rennen an sich, oder Rennen, der Triathlon an sich, es macht einfach Spaß. Es ist einfach cool. Und es ist easy, man kann es aber trotzdem hart und schnell fahren. Die Route war ein bisschen anders als letztes Jahr. Der zweite Anstieg, der hat das auf jeden Fall in sich. Und man hat einfach gute Laune dabei. Man kann es gar nicht anders sagen. Also wer da keine gute Laune dabei hat, der hat Sport nie geliebt.
Hat sich da eigentlich was verändert über die Jahre? Also es wirkt so ein bisschen so, dass auch diese ganzen Veranstaltungen, die man so mitbekommt, so dieses Donut, Wettessen, whatever, dass das alles ja, wie das so ähnlich wie in Rot, weißt du, dass sich da was etabliert hat und jetzt mittlerweile irgendwie so ein Timeschedule von Freitag bis Sonntag mit so den gleichen Abläufen, weiß ich, Freitag ist immer das und das. Also wenn man da ist, dass es dann doch auch so eine Wiederholung gibt.
Also so kann man sagen, das Programm ist das gleiche. Die Strecke war dieses Jahr ein bisschen anders, also ein Anstieg war anders und dann auch der Flachteil ging so ein bisschen durch andere Gegenden. Und das fand ich sehr, sehr schön dieses Jahr. Einige sind aus Versehen die alte Strecke noch gefahren, inklusive Jan.
Als Frodo selber.
Ja, Frodo selbst. Aber das war auch blöd. Also ich wäre auch, wenn ich nicht da in der Gruppe gewesen wäre, ich wäre auch gerade weitergefahren. Aus Gewohnheit irgendwie der letzten Jahre. Und man kommt dann aber automatisch wieder auf die Strecke. Also das ist nicht schlimm. Ist immer nur ein bisschen kleiner Umweg.
Wundert mich, dass es aber da gar keinen Memes von Triathlon-Memes gibt. Die Memo nicht bekommen.
Ja, die Memo haben einige nicht bekommen. Aber ja, ich mache ja immer, also ich schwimme nicht mit, sondern ich mache da, also ich weiß nicht, wo du mich im Neo gesehen hast.
Du hattest mit Kyle Smith irgendwas gepostet.
Ja, Kyle hat einfach, also ich hatte so eine Gravel-Radhose an mit so einer Tasche an der Seite. Und dann stehe ich da am Schwimmstart und mache da irgendwie Fotos und so. Und auf einmal kommt Kyle und nimmt mein Handy aus der Tasche, macht die Kamera auf und macht irgendwie ein Video. Und da stehe halt ich auch mit dabei.
Ach so.
Und dann hat Kyle so ein Video von sich gemacht. Und ich mache dann immer Fotos, dann ist Schwimmstart. Und dann setze ich mich schon aufs Rad und fahre den ersten Anstieg hoch und suche mir da irgendwo einen coolen Spot, um da schon mal die ersten Fotos zu machen. Und dann warte ich so, bis die ersten Leute irgendwie durch sind. Und fahre dann so in der ersten Gruppe, wo ich ein paar Leute kenne oder wo es irgendwie Sinn macht, dabei zu sein wegen Fotos, fahre ich dann mit. Und da kamen dann ein paar Leute von Ryzen, Jan und Emma waren dabei und dann bin ich da so ein bisschen mit. Und ich bleibe dann immer da so ein paar Minuten irgendwie in so einer Gruppe und mache dann da irgendwie Fotos davon. Und dann bleibe ich wieder irgendwo stehen, mache wieder Fotos und fahre mit der nächsten Gruppe wieder mit. Und so hangle ich mich so ein bisschen vorwärts. Und bin so ein bisschen zu oft stehen geblieben am Anfang, die ersten 20, 30 Kilometer. Weil es wirklich, die zwei Berge sind einfach so abartig schön. Es ist wirklich landschaftlich. Da läuft dir der Sabber aus dem Mund. Wirklich da, es ist irre. Es ist so geil. Und habe ich so viele Fotos gemacht, dann war ich so weit hinten. Also wirklich, ich war so weit hinten, dass ich echt gucken musste, ja scheiße, ich muss jetzt irgendwie hier mal ein bisschen vom Fleck kommen, sonst komme ich ja gar nicht mehr vorwärts, weil ich will dann nicht ganz hinten in T2 kommen, weil ich mache die Laufstrecke ja auch zu Fuß, aber ich will ja auch noch da Leute fotografieren und mich dann überholen lassen und die fotografieren und so. Ja, dann habe ich, die zweite Abfahrt ist komplett Straße und dann habe ich da versucht, ein bisschen vorwärts zu kommen und dann kam ich an der ersten Verpflegungsstation an, da war dann auch noch Jan. Und dann, als Jan losgefahren ist, sind dann natürlich ganz viele Leute mit und dann bin ich da auch gleich mit, weil ich wusste, der Mann kann mich ein bisschen nach vorne bringen. Und dann bin ich da auch eine ganze Weile mitgefahren. Und wenn Jan, also das ist schon, wenn Jan so ein bisschen gemütliches Spaßgas fährt, das ist schon Zug. Also das sind auch relativ schnell, die Leute werden immer weniger, die dabei sind. Und dann bin ich da mit Jan so ein bisschen mit und habe gehofft, dass der Zug noch möglichst lang weiterfährt, der Frodeno-Zug, weil ich einfach nach vorne wollte. Weil ich habe auch irgendwann gehofft, dass ich auch noch Bocki und Lasse vom Plattfuß-Podcast auch noch irgendwann einhole, um mit denen ein bisschen zu fahren, weil das einfach sicherlich witzig gewesen wäre. Ja, auf jeden Fall, Jan bleibt dann immer bei allen stehen, die einen Platten haben und hilft denen immer. Dann war wieder ein Platten da, Jan ist stehen geblieben und dann war ich wieder alleine. Aber dann kam irgendwie noch so eine Gruppe und dann war so ein Pole, der war ein bisschen übermotiviert. Der ist dann davor gestiefelt und den bin ich einfach hinterher. Boah, dann hat es mal eine Stunde echt wehgetan. Also dann, boah, dann war es echt mal, also boah, das war dann irgendwie so, ich war dann sehr froh, als die zweite Verpflegungsstelle kam. Ja, und dann war nicht alles wie gewohnt. In Wechselzone 2, da irgendwie kurz umgezogen und Laufstrecke mache ich dann auch immer so ein bisschen zu Fuß über den Berg drüber und dann war es das eigentlich wieder. Es gab wieder, das Geile ist, man kriegt so einen Becher, also man kriegt so eine Tasse im Ziel als Medaille und es gibt Free Beer. Also es gibt einen Zapfhahn, wo du einfach mit der Tasse hingehen kannst und dir halt so viel Bier zapfen kannst, wie du magst. Und das ist eigentlich ganz witzig. Das macht dann auch Spaß. Und ja, das Coole an der Sache ist halt, dass man auch unterwegs einfach eine geile Zeit hat mit den Leuten. Man unterhält sich. Ich habe Grüße gehen raus an, ich habe seinen Namen gerade nicht parat, an einen Berufsschullehrer aus Köln, mit dem ich den letzten Teil von der Verpflegungsstation bis ins Ziel gefahren, bis zur Wechselzone gefahren. Man quatscht dann einfach und lernt die Leute kennen. Und man hat da unterwegs einfach eine saugute Zeit. Und das ist eigentlich das große ganze Hauptthema davon, was man sich irgendwie merken sollte, dass wenn man da einfach Bock auf eine gute Zeit hat, rund um Triathlon, ein bisschen graveln, dann ist das der richtige Ort dafür. Und so war es jetzt eigentlich auch diesmal wieder. Hat Spaß gemacht und so viel gibt es eigentlich auch nicht zu sagen.
Geil, ja.
Weil es einfach, ja, einfach gut ist.
Ja, muss ich auch das mal.
Das glaube ich gerne.
Muss ich auch mal irgendwann hin.
Irgendwann.
Wenn es mal passt.
Ich muss sagen.
Ja, Mika, das machst du mal, weil da gibt es keine 4x4 Trucks.
Ja, stimmt. Stimmt.
Aber ich passe dann auf dich auf, dass du die erste Abfahrt hier halt runterkommst, weil die ist ein bisschen rough.
Ja, gut, an den Abfahren, und das ist sehr easy. Solange keine Idioten da auf der Straße sind, passt das.
Nee, du musst einfach vorne mit und dann bist du ja alleine.
Ist ja Offroad.
Ja, hier Kyle Smith und Kyle und Ruben, die sind das Ganze mit richtig Bums gefahren. Ich habe mal geguckt auf Strava, Kyle hatte 275 Watt Average. Also NP war auf jeden Fall über 300 vermutlich. Die sind auf jeden Fall
aber gab's nicht,
mit bisschen Spaß gefahren.
Gab es nicht mal Zeiten, wo das ein bisschen eher negativ gesehen wurde, wenn jemand da Gas gegeben hat?
Ja,
hat nicht sogar also, Colin Chatin
genau.
Gewonnen?
Ich wollte gerade sagen, Colin hat, glaube ich, den allerersten S-Trail gewonnen.
Okay, ein Schelm der Böses dabei denkt.
Also ja, wird's. Aber bei denen war es ja so, die haben am Anfang aufeinander gewartet und hatten dann einfach Bock, mit Zug zu fahren. Und von denen ist auch, Kyle ist für eine Staffel gefahren. Und hier, Schrölli. Schrölli von Ryzen ist gelaufen. Nee, jetzt warte mal.
Doch, ich habe ihn laufen gesehen. Ich habe ihn, glaube ich, laufen gesehen auf einer Story.
Ja, Schrölli ist gelaufen und ich glaube für die Staffel von Kyle oder so irgendwie. Und auf jeden Fall, Kyle kam dann in T2 und also als ich dann kam, war Schrölli immer noch da. Also Schrölli hat, glaube ich, eine Stunde erstmal dann noch nichts gemacht und ist dann mit ein paar anderen Leuten losgelaufen.
Ach so, also der hat deinen Part nicht ganz so ernst genommen.
Nee, also wenn Schrölli gleich losgelaufen wäre, hätten die vielleicht gewinnen können oder so, aber Schrölli hat erstmal
gechillt.
Aber hat er Freunde gemacht.
So kennt man ihn.
Gibt aber nicht viele Punkte, ne?
Nee, doch, das gibt gute Karma-Punkte.
Ja, Karma-Punkte.
Das passt.
Was mich übrigens gecatcht hat, war Blockys Flanellhemd. Da habe ich Lust gehabt zu graveln.
Ja, das ist das.
Ich hatte noch nie so dieses Gefühl, dass ich sowas auch brauche, aber als Blocky mit so einem offenen Hemd gefahren ist, jetzt gerade so kurz, ich meine, ist jetzt nicht das absolut geilste Wetter hier gerade, ist jetzt auch nicht schlecht oder so, aber es ist kälter. Muss ich sagen, das hat schon irgendwie, es hätte mir in dem Moment auch Bock gemacht.
Das ist das Sebastian Kienle Gedächtnishemd. Original Sebis Hemd hat er sich extra noch besorgt. Oh. Also es ist das Hemd von Sebi, das Sebi vor 2 Jahren hier anhatte. Bocky dreht sich gerade freudestrahlend um.
Hat er es immer noch
das
an.
Das Hemd, wo Sebi, Bocky sitzt immer noch ungeduscht im gleichen Hemd hier auf der Couch. Er hat es immer noch an, er zieht es gar nicht mehr aus. Das Hemd, was Sebi vor 2 Jahren hier anhatte, hat sich Bocky noch irgendwie gedribbelt und hat es jetzt auch an, ja.
Geil.
Mal gucken, es könnte wie so ein Wanderpokal sein.
Ja.
Bocky, an wen geht das Hemd nächstes Jahr weiter? Was?
Wollt ihr das verlieren?
Boah! Wir können das Hemd verlosen, wurde mir gerade zugesteckt.
Ja, ja, wir verlosen.
Was? Okay. Nein, warte mal. Warte, was könnte derjenige machen? Es kann ja nicht einfach irgendwie so lose verlost werden. Muss man da was machen? Was kann man dafür machen? Mir fällt gerade nichts ein. Was wäre was, wenn man das loswerden könnte?
Ich fände schon irgendeine Aktion wirklich geil. Es ist nicht nur tippen irgendwie Hawaii-Podium. Das kann ja jeder.
Ja, nee. Es muss auf jeden Fall eine Gravel-Aktion sein.
Ja.
Es muss irgendwas mit Graveln sein. Und...
Ja, aber das ist geil. Lass uns das nochmal in Ruhe überlegen. Können wir auch nächste Woche dann machen, oder? Weil das, da brauchen wir was
wirklich,
Geiles.
Ich bin wirklich für was, wer den längsten Wheelie am Gravelrad fährt. Sowas irgendwie finde ich gut.
Eben, ja. Wir sind immer noch Triathleten, ne? Und die meisten Zuhörer sind immer noch Triathleten.
Ja, aber bis
also das ist schon eingeben, oder?
Aber ich, es schadet dann nicht ein bisschen an seinem Bike-Handling zu arbeiten.
Und ich war,
so ein Wheelie werden ein paar Leute hinkriegen.
Und ich kann jetzt Tipps geben, wo man gut Reha machen kann.
Ich habe hier gerade noch was Gutes bekommen. Nils, was ist eigentlich damit, wenn wir das Hemd in deine Hände übergeben und du damit nächstes Jahr auf jeden Fall beim Scrail starten musst?
Ich hätte zumindest Lust, ja.
Ja, Lust, du musst dann, also dann wenn du die Ehre bekommst, das Hemd zu kriegen, dann musst du durchziehen.
Dann ziehe ich durch.
Dann ziehst du durch. Okay, wir überlegen mal noch.
Habt ihr noch einen Platz in eurer Männerbude?
Haben wir. Plätze in Girona gibt es immer. Also komm, da überlegen wir uns noch was wir mit dem Hemd machen. Und dann sagen wir hiermit gute Nacht, würde ich sagen.
Ciao.
Jo, ciao, ciao.